Du hörst eine Predigt der EFG Miltenberg.
Gott ist gut, Amen. Schön, ihr kennt alle schon Hebräisch, das ist schon mal sehr gut. Wer Amen sagen kann, ist schon mal sehr gut drauf. Heute Abend möchte ich gerne mit so einem ganz heikles Thema starten und das soll uns jetzt am Wochenende auch begleiten. Und ihr seht schon meine erste Folie, ich liebe es, wenn die Herzen für Jesus brennen. Be on fire, but don't burn out. Brenne im Geist, aber brenne nicht aus. Für diejenigen unter uns, die englische Sprache nicht mächtig sind, ihr vergebt mir, ich arbeite sehr viel mit jungen Leuten und sie verstehen das moderne Deutsch da vorne. Deswegen, er vergibt mir spätestens beim nächsten Abend mal alle Vater, wir vergeben Timmy, dass er Englisch gesprochen hat. Und dann sind wir wieder Freunde. Kannst du dich an diese Zeit erinnern, wo richtig dein Herz für Jesus gebrannt hat? Wo du richtig Jesus so feurig warst und wo du gesagt hast, sowas möchte ich jedem erzählen. Ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen und deswegen möchte ich langsam so an das kommen. Aber erst, dass ihr mich kennenlernt. Ich bin im Elternhaus aufgewachsen, wo der Heilige Geist das alles in allem war und das ist nicht übertrieben. Ich habe in meinem Elternhaus Gott live und in Farbe gesehen und das meine ich so, wie ich das sage. Ich habe gesehen, wie Gott handelt. Ich habe gesehen, wie Gott heilt. Ich habe gesehen, wie Menschen ihren Krebs vor meinen Augen in einem Eimer gespuckt haben. Ich habe gesehen, wie Blinde sehend werden, Taube hören werden, wie die Rollstühle wie ein so gelehrt werden. Ich habe gesehen, wie Dämonen ausfahren, wie Menschen dämonisiert sind, wie sie sich verhalten. Das habe ich alles schon im Elternhaus gesehen. Und übrigens, ich bin in einer Baptistengemeinde aufgewachsen und nicht in einer Pfingstgemeinde. Und das war so, unsere Baptistengemeinde war sehr, sehr charismatisch geprägt. Also außer Zungenreden haben wir alles gemacht. Der einzige Unterschied zwischen uns und der Pfingstgemeinde in Israel damals war, dass wir gescheit waren, vernünftig und die haben gesponnen und in Sprachen gesprochen. Alles andere waren wir richtig heiß im Geist, Heilung erlebend, Befreiung erlebend und das war richtig eine mächtige Geschichte. Ich habe Elternhaus erlebt, oder lass mich das so sagen, ich will vielleicht morgen ein bisschen mehr zu meiner Geschichte erzählen, heute nur ein paar Headlines, dass ihr wisst, warum ich so sehr für Jesus brenne. Ich bin in einem Haus aufgewachsen, wo wir eine Woche Geld für Milch hatten und drei nicht, aber ich bin in einem Haus gewachsen, wo ich nie ein einziges Mal, und das meine ich so, wie ich das sage, gehört habe, dass meine Eltern über Gott gemeckert haben. So nach dem Motto, diese Woche und nächste Woche kein Geld für Milch. Gott, wo bist du? Gott, wo bleibst du? Gott, warum hast du? So Gott die Schuld in die Schuhe schieben, das habe ich erst hier in Deutschland gelernt, dass das möglich ist. Das hat so zu meinem Kulturschock gehört im Geist. Ich habe so einen Kulturschock wegen dem Kulturunterschied und ich habe einen geistlichen Kulturschock erlebt, wie man glaubt. Das habe ich nicht. Also ich kann euch jetzt heute Abend nur Zeugnisse von meinem Leben erzählen, da werde man nie zum Seminar kommen und das ganze Wochenende durch wäre man auch nicht fertig. Aber ich habe einen Satz von meiner Mama gelernt beim Beten. Sie hat es immer in ihr Gebet, besonders wenn es heikel wird, besonders wenn das nichts dort war, was wir gerne hätten oder was wir benötigt hätten. Sie hat immer gesagt, Gott, ich lobe dich und ich preise dich. Herr, du lässt den Himmel aufgehen über uns und du lässt einen Korb runter zu uns kommen mit all dem, was wir brauchen. Und wisst ihr, was gesagt, getan? Diese Gebete waren wie eine Petition, die bei Gott eingereicht worden war. Und diese Petition kam an und Gott hat darauf reagiert. So habe ich so viele Wunder erlebt. Und wie gesagt, ich kann euch jetzt von Heilung über Essensversorgung, auch für eine ganze Mannschaft von 40 Leuten, wo wir nichts mehr zum Essen hatten und Gott hat Wunder und also wirklich ist es sehr viel und es reicht mir noch nicht, ich bin immer noch nicht satt, ich will immer mehr davon von Gott haben, man kann nicht von Gott satt werden. Und das hat mein Herz in Brand für Jesus so gesetzt, weil wenn du einmal geschmeckt und gesehen hast, wie lecker Jesus ist, dann kann nicht sein, dass dein Herz irgendwann mal aufgehört zu brennen hat. Das geht nicht. Ich weiß. Wirklich. Wir gehen alle durch Tiefen, wir gehen alle durch Höhen. Wir machen vielleicht dramatische Erlebnisse im Leben, Verlust von Menschen, Krankheiten kommen, Unfälle passieren. Uff, was soll ich sagen? Ihr seid ja alle erfahren und ihr wisst Bescheid, wie die Katastrophen alle heißen. Ich auch. Ich bin nicht von Katastrophen geschont. Ich habe keinen so Engelkreis um mich die ganze Zeit fliegen und singen Holy, Holy, Holy oder so irgendwas. Nein, ich bin auch von Katastrophen nicht geschont, aber ich habe gelernt, mit Katastrophen umzugehen. Manche waren sehr heftig, manche weniger heftig, aber eins habe ich gelernt, mittendrin auf Gott schauen und ihm preisen, wo man ihm nicht preisen will. Dann kommt der Himmel auf Erde und du bist wieder aufgepippt. Und davon kann ich auch noch ein Buch erzählen. Ich bin nicht hier, um euch ein Wunder-Thema zu zeigen, wobei dem alles gut klappt, alles gut funktioniert. Ich werde euch auch gerne von meinen Niederlagen erzählen. Übrigens, immer wenn ich von Heilungen erzähle und dann erzähle ich von einer besonderen Heilung, die nicht passiert ist, alle sind, wow, dass du das gesagt hast, das hat mich berührt. Ich sage, Entschuldigung, eine Sache, wo nicht funktioniert hat und 3000, die eine, das berührt immer den Leuten, die fühlen sich irgendwie identifiziert. Wieso, weiß ich nicht, aber ich freue mich sehr, wenn jetzt ein Pastor hier vorne stehen würde und mir 30 Heilungszeugnisse erzählen, da werde ich jubeln, da werde ich feiern. Und wenn er sagt, und da haben wir gebetet und leider der Bruder, Schwester ist von uns gegangen, hey, da werde ich traurig sein. Und ich sage, hey, das hat mich berührt. Nein, das hat mich traurig gemacht. Aber ne, wie auch immer, empfinden Sache, es ist halt so, okay, ich bin in diesem Pastorenelternhaus aufgewachsen, ziemlich bibeltreu, ziemlich gottesfürchtig und auf Gott komplett vertrauend, ich habe viel Wunder erlebt. Ich bin seit 18 Jahren in Deutschland. Ich bin hierher gekommen, eigentlich um Theologie zu studieren. Und wie gesagt, ich war die ersten 7 Monate war ich in der Nähe von Köln. Da habe ich versucht, Deutsch zu lernen. Hat manchmal geklappt, manchmal weniger. Je nachdem, ihr merkt, es ist immer noch nicht so, wie das sein soll. Aber es läuft, es funktioniert. Ich hoffe, ihr versteht mein Deutsch. Versteht ihr mich? Na, ich verstehe mich manchmal selber nicht deswegen. dann bin ich von Köln bin ich auf die Bibelschule Berea gegangen. Dort habe ich Theologie studiert. Ich bin verheiratet. Meine Frau ist aus Deutschland. Habe 2 süße Mädels, 7 und 9 Jahre alt. Und wie schon Andy gesagt hat, ich diene in Ulm in der Connect Church. Ich bin der Pastor dort. Bin ein Teil der Vorstand der Volksmission und reise auch sehr viel in Deutschland, so eben wie solche Wochenenden, Sonntage, Heilungsseminare, Islamseminare, so Power-Wochenenden, alles so, dieses Spektrum läuft, das liegt mir einfach am Herzen und das gefällt mir total. Und nebenbei leite ich so 2-mal im Jahr Israel-Reisen, so wer ihr noch nicht in Israel wart, steig einmal ein und dann nach Israel fliegen, ist es sehr, sehr, sehr gefährlich. Ganz einfach, wenn du einmal dort warst, wirst du wieder kommen. Das ist einfach schön. Ich kam gerade von dort und ich fliege nächste Woche nochmal hin. Das tut einfach gut. Ich kann euch nur ermutigen, wenn ihr mal die Anzeige seht, seid dabei, das wird euch richtig berühren. Das ist mehr als eine Reise, das ist ein Gotteserlebnis pur. Genau, das ist so was, wie ich mich bewege und was ich mache. Und diese Feuer, als ich nach Deutschland kam, habe ich das sehr vermisst. Das war so ein geistlicher Schock und das ist das, was dazu beigetragen hat, dass ich heute noch hier stehe. Ich kam aus dieser Baptistengemeinde und wie gesagt, Heilungen, Befreiungen, Erweckungsstimmung war da richtig, das hat gesprudelt wie verrückt, ja. Und ich wusste, ich komme in eine Pfingstgemeinde, eine Pfingstbewegung und ich hatte diese Erwartung, wenn diese Leute beten, da wackeln die Wände. Okay, ich dachte am Anfang, ich bin also mit aller Respekt zu aller Denominationen und Konfessionen und so weiter und so fort, aber ich dachte am Anfang, ich bin in der katholischen Kirche gelandet bei den Pfingstlern, weil diese Hitze, diese Power im Geist, die ich erwartet habe, war einfach nicht vorhanden. Das schien für mich so aus und am Anfang, wenn man kommt als Ausländer, verallgemeint man alles. So, lief der Tag gut, die Deutschen sind super, lief der Tag weniger gut, waren die Deutschen weniger super, alles die Deutschen sind. Das ist so am Anfang, man hat keine Ahnung, es ist Kulturschock, es ist, ich sag mal so, wenn du jetzt mal nach Italien 2-3 Wochen gehst und erlebst das dort als Urlaub, oder komm mal 2 Wochen nach Israel als Urlaub, du genießt das total, du siehst, wie die Leute leben, die Gewürze, dieses Geruch von dem Markt und das ist so romantisch, so schön. Du genießt das 2 Wochen, aber dein Inneres weiß, in 2 Wochen bin ich in meinem sicheren Umfeld und da muss ich nicht mehr zum Frühstück Cola trinken, da kann ich wieder Kaffee trinken. Und da denkst du, wie blöd sind die Israelis, die trinken zu allem Cola Zero. Morgen Mittag ist in Cola Zero. Zero. Cola Zero. Zero, okay? So, das ist Cola Zero, nicht Zero, bitte. Zero. So, die trinken das dort Tag und Nacht, glaub mir. Das ist so das heilige Wasser von Israel. Also gut, da kommst du nach 2 Wochen in deinem sicheren Umfeld und du weißt, alles in Ordnung. Aber emigrier mal nach Israel. Ich wünsche dir viel Spaß. Weißt du warum? Wenn ein Israeli hier nach Deutschland kommt, emigriert, um zu wohnen, er muss sich an Ordnung gewöhnen. Wenn ein ordentlicher Deutscher nach Israel geht, emigriert, um zu leben, muss er sich an Chaos gewöhnen. Wer hat es schwerer? Der muss sich daran gewöhnen, dass die Leute sagen, in 5 Minuten bin ich bei dir und die 5 Minuten heißt eine halbe Stunde. Aha. Und vieles, vieles mehr. So, als ich nach Deutschland kam, gab diese Kulturschock und gab einen Schock im Geist. Und dieser Schock im Geist ließ mich einfach anfangen zu heulen. Mir kamen die Deutschen so, als ob die am Sonntagmorgen sagen, Jesus, wach mal auf, heute ist Sonntagmorgen, jetzt gehen wir zur Kirche zusammen. Ha? Und loben und preisen, ha? Ja, ganz toll. Holy, 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 shabba, shabba. Und nach dem Gottesdienst, Alter, du kannst wieder schlafen, den Rest mache ich alleine. So kam das mir vor. Ich dachte, wow, das sind die Leute, die richtig brennen. Das sind die Pfingstler und das keine Ahnung, was weiß ich was. Hey, da war nichts davon. Und die Story geht noch viel, viel weiter. Ich habe jetzt heute Abend nicht die Absicht, das Ganze zu erzählen, aber das hat mein Herz total berührt, dass ich anfing, irgendwie Feuer in mein Herz zu fangen für die Deutsche. Je mehr ich diesen Schmerz gesehen habe, jeden Tag mehr, desto mehr der Schmerz in mein Herz wuchs. Und ich wusste, Gott, du musst irgendwas hier tun in diesem Land. Gott, du musst in Deutschland was machen. Und deswegen bin ich in Deutschland geblieben, weil mein Herz für Gott brennt und mein Herz für Deutschland brennt. Und wer von euch diese Lüge geglaubt hat, dass Gott mit Deutschland am Ende ist, habe ich eine gute Nachricht für dich. Das ist eine Lüge, trenn dich von dieser Lüge. Gott beginnt wieder mit Deutschland Geschichte zu schreiben. Und das ist nichts Neues. Das ist nichts Neues. Weil Deutschland hat eine Berufung und diese Berufung wurde die Deutsche geklaut. Wo soll ich anfangen? Wo soll ich aufhören? Bei Martin Luther, vor Martin Luther, nach Martin Luther, bei den Herrn Hutter, wo soll ich anfangen? Deutschland hat eine Berufung, Gottes Wort zu verteilen. Deutschland hat eine Berufung, Gottes Wort an die ganze Welt zu geben. Deutschland hat eine Berufung, die ihr Weg geraubt worden ist. Und diese Berufung soll zurück. Und diese Berufung kommt zurück, wenn wir als Kirche zurückkommen zu da, wo Gott uns berufen hat. Vorher nicht. So, jetzt mal eine Frage. Kannst du einen 25-Euro-Schein fälschen? Nee, den gibt es nicht. Eben, du kannst den nicht fälschen, weil es nicht gibt. Aber ein 50er-Schein? Ja, läuft's. Einfach einen guten Drucker kaufen. Aber vorsichtig beim Zahlen. Ja? Könnte schnell schief gehen. So, ein 25er kann man nicht fälschen, weil es nicht gibt. Aber einen 50er kann man wohl fälschen, weil es den gibt. Und Deutschland hat eine Berufung, die gefälscht worden ist von dem Teufel. Deutschland ist nicht berufen, die Christopher Street Day groß zu machen. Deutschland ist nicht berufen, um die Gleichberechtigung der Gleichgeschlechtlichen klarzustellen. Das ist verfälscht. Deutschland ist berufen, Gottes Wort zu verkündigen, Gottes Wort groß zu machen. Deutschland ist berufen, Gottes Wort in die ganze Welt zu bringen. Und ich freue mich über einen Martin Luther, auch wenn er seine Schattenseiten, was die Juden angeht, hatte. Aber als Gott die Welt reformieren wollte, Freunde, hat er so seinen Hotspot angeschaltet, so sein Licht, und seine Suchmaschine lief. Und er hat kein Israeli mehr genommen. Ach, die kreuzigen ihm. Sein Hotspot fiel auf Deutschland. So sehr liebt Gott Deutschland. Und da muss mir jemanden sagen, Deutschland ist vorbei. Nein, Deutschland kommt wieder zu ihrer Berufung. Und wir sagen vielleicht einen Amen dazu. Ah, okay, alles klar. Ich wollte nur sicher gehen, ihr seid noch im Raum. Ich hatte Angst, dass ich schon zu heftig bin. Wir wollen für Jesus brennen. Wir wollen richtig on fire sein. Wir wollen Gott dienen, wir wollen Gott loben. Wir möchten richtig brennend für Jesus sein. Vielleicht habt ihr auch dieses Wort mal gehört, so brennend im Geist sein. Ja, den Geist nicht löschend und so weiter und so fort. Meine Frage an dich heute Abend, was bedeutet für dich überhaupt on fire sein? Was bedeutet das für dich, dass du für Jesus brennst? Bedeutet das, ich komme jeden Tag zum Gottesdienst? Bedeutet das, ich komme jeden Mittwoch oder Donnerstag zum Hauskreis oder was auch immer? Was ist für dich brennend im Geist? Ist das das Händeheben, Halleluja, wenn der Lobpreis läuft und nach dem Lobpreis ist die Herrlichkeit zu Ende? Wisst ihr was, die Herrlichkeit Gottes erlebt man zu Hause, nicht in der Gemeinde. Aua. Okay. Die Herrlichkeit Gottes erlebt man zu Hause, nicht in der Gemeinde. Okay. Amen. Come on. Die Herrlichkeit Gottes erlebt man zu Hause, wenn man sein Herz, wenn man seine Intimität, und morgen werden wir ein bisschen mehr über Intimität reden, mit Gott pflegt. Da kommt die Herrlichkeit Gottes. Ich möchte euch kurz in meiner Geschichte weiterführen und will euch kurz erzählen, wie ich das erlebt habe. Also, ich bin in einem Pastoren-Elternhaus, wie gesagt, aufgewachsen. Bis 16 war ich der heilige Timmy. Heiliger wie ich gab keiner. Also Gott, Timmy, so ungefähr, war meine innere Einstellung. Es ist heute nicht so, bitte nimm es mir nicht übel. Also ich rede von Timmy, 16 Jahre alt. Okay? So. Und bis dahin dachte ich, yo, holy, holy, alles okay, heiliges Leben, bloß der heilige Jesus nicht ärgern mit Sünden und mit Süchten und mit was weiß ich was. Und mit 16 habe ich gesagt, Jesus, ade, ich will normal sein. Warum normal sein? Weil meine Klassenkameraden normal waren. Und ich war so wie die blinde Katze im Klassenzimmer, habe nichts von dem Ganzen gewusst und verstanden. Sie haben schon Alkohol getrunken. Also übrigens, Alkohol und Christ in Israel ist gleich die Hölle. Und genauso mit Zigaretten, also das geht gar nicht. Ich weiß, die Deutschen haben kein Problem mit Bier, sondern ohne Bier. Ein Christ in Israel darf kein Bier trinken, fertig, das ist einfach so. Und ich wollte einfach wissen, wie schmeckt eine Zigarette, wie schmeckt Bier. Sie haben schon, wie sagt man das jetzt ganz, ganz höflich, ohne jetzt das Six zu nennen? Keine Ahnung, sie haben Six gehabt, ich wusste gar nicht, wie man das nennt, wie man das tut. Und ich wollte normal sein wie meine Klassenkameraden. Und mit 16 habe ich gesagt, Jesus, schau, dass du Heiligkeit allein machst. Und dann habe ich 4, 5, 6 Jahre so einfach, ich sage mal, ich habe die 7 Wunder der Erde vollbracht. Und ich war ein professioneller Teenager und ich habe es richtig vermasselt und verbuckt. Ich bin eigentlich nicht, wenn ich so bewerten will, würdig überhaupt heute Abend herzustehen nach meinem alten Leben. Ich habe es eher verdient, im Gefängnis zu hocken. Gott sei Dank, das würde mir erspart geblieben, ich nenne das mal allein, ich verstehe nicht warum, aber es ist einfach Gottes Gnade. Und irgendwann mal erwischte mich der Heilige Geist in einem Gottesdienst, wo ich mit Lobpreis gemacht habe. Also wie gesagt, die Geschichte ist viel zu lang, morgen vielleicht ein bisschen mehr, so kommt morgen, hört ihr mehr davon. Gott hat mein Herz wieder erwischt und ich habe Buße getan über all das, was ich gemacht habe. Und ab diesem Zeitpunkt, wo ich Buße getan habe, habe ich einfach gleich Feuer gefangen in mein Herz. Und mein Leben war ab diesem Zeitpunkt wochenlang einfach, dass ich jeden Tag Freude, und das ist kein Scherz. Ich bin mit der Bibel offen in der Hand, so in mein Zimmer gelaufen, habe einfach Bibel gelesen und ich hatte nur ein Gebetsanliegen, Herr, du musst aus meinem Leben was machen. Herr, du sollst mich gebrauchen. Herr, du sollst was tun. Herr, du sollst was machen. Du sollst mein Leben ändern. Und das war der Anfang von diesem Feuer zu empfangen. Dann habe ich Gott live und in Farbe gesehen. Ich habe euch schon erzählt, durch sehr, sehr, sehr viele Heilungswunder, Befreiungswunder, Versorgungswunder, ohne Anfang und ohne Ende. Und dann durch ein prophetisches Wort habe ich auch Gottes Führung und Leitung bekommen, dass ich überhaupt nach Deutschland kam. Das ist eine Story für sich, die dauert allein 20 Minuten, morgen vielleicht mehr dazu. So, ich spare mal alles für morgen. Ich will ja heute zu meiner Predigt kommen, ich predige noch nicht. Langsam kommen wir dazu. Ihr habt Zeit, oder? Also der Andy hat mir gesagt, ihr seid gewohnt, 3 Stunden am Stück eine... Er hat gesagt, ihr seid gewöhnt, 3 Stunden am Stück eine Predigt zu hören. Dann habe ich gesagt, oh, ich habe ein Problem. Ich muss meine Predigt kürzen. So, ich habe in dieser Zeit, wo ich Buße getan habe, ein prophetisches Wort bekommen und dieses prophetische Wort hat mich auch nach Deutschland gebracht. Und wie gesagt, ich kam mit der Absicht eigentlich zurückzukehren, aber Gott hat mein Herz erwischt. Und deswegen auch bin ich hier geblieben. Und ich sage dir, mach mein Zeugnis zu deins, weil das, was Gott bei mir gemacht hat, kann das genauso bei dir tun und noch viel mehr, weil er derselbe Gott ist, gestern, heute und morgen. Nein, in aller Ewigkeit. Und er ist bereit, mit Menschen zu wirken, die bereit zu wirken sind. Er ist bereit, mit Menschen zu wirken, die bereit zu wirken sind. Und deswegen, lass uns das noch ein bisschen tiefer schauen. Und Feuer sein bedeutet, den Unterschied zu machen. Und Feuer sein, brennend für Jesus, heißt, wir machen einen Unterschied. Ich habe viele Menschen erlebt, die schreien ständig, ich bin on fire. Ich brenne für Jesus. Ich will. Aber weißt du, die sind laut, aber nicht gefährlich. Nicht gefährlich für den Teufel. Die sind laut, sie beten laut, aber die sind nicht gefährlich. Und es ist an der Zeit, dass die Gemeinde wieder gefährlich werden soll. Es ist an der Zeit, dass du anfängst, gefährlich zu werden. Und ich sage dir, on fire sind wir, wenn die Stadt merkt, dass wir on fire sind. Ich bin nicht on fire, wenn ich sage, dass ich das bin, sondern wenn die anderen erleben, dass ich das bin. Das ist on fire sein. Du bist brennend für Jesus, wenn deine Nachbarn, wenn deine Nachbarschaft, wenn deine Gemeinde merkt, wow, der Kerl, die Mädle laufen, versteht ihr Schwäbisch, Mädle und so? Hoffe ich schon, ja. Also ist das Schwäbisch hier nicht? Nicht. Ihr seid befreit von den Schwaben, Halleluja. Ich merke die Freiheit. Keine Zögerung beim Amen sagen, kein Sparen beim Halleluja sagen, also richtig perfekt. Wenn ihr reinkommt und die anderen merken, die Atmosphäre ändert sich, dann sind wir brennend für Jesus. Brennend für Jesus ist nicht, wenn wir laut sind, ist, wenn die anderen das merken. Das ist brennend für Jesus sein. Wenn du in die Bäckerei gehst und die Bäckerin macht 3 Schritte nach hinten. Wenn du zum Arzt gehst, okay, das Erlebnis habe ich letzte Woche gemacht. Ich habe demnächst eine Missionsreise nach Uganda und musste Gelbfieberimpfung machen, was auch immer das ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich wurde hier gepiekst und davorher sagt mir die Ärztin, ja, das kann das und das und das und das und das und das und das haben als Nebenwirkung. Ich sage, ja, aber nicht bei mir. So, eiskalt. Warum sollen die Nebenwirkungen bei mir auftreten? Kein Grund. I'm no longer slave to fear, I'm a child of God. Die sollen gerne bei ihr auftreten, wenn sie ihnen Raum hat. Sie soll Spaß haben beim Fieber und Übelkeit und Muskelprobleme und Muskelkater und Muskelschmerzen. Und wenn sie es will, sie soll das umarmen, aber ich nicht. Und wisst ihr was? Seit ein paar Tagen bin ich geimpft, ich habe nichts gemerkt. Nichts, wirklich gar nichts. Vor 2 Jahren habe ich andere Untersuchungen gemacht. Ich war so in dieses MRT-Röhrchen, keine Ahnung, so ein komisches, sieht wie ein Abwasserrohr, aber man passt komplett rein, so mit einem Bett. Man geht so richtig im Bett und dann dreht sich die Welt um dich herum, flasht ein bisschen so. Und dann habe ich mit dem Arzt gesprochen und er hat irgendwie nichts gefunden und doch was gefunden und dann sagt er mir, ja, wir wissen nicht so ganz, muss man noch eine Blutuntersuchung, vielleicht ist es ein Zeichen Anfang für Rheuma. Und ich, nein, das ist kein Anfang von Zeichen für Rheuma, nicht bei mir, das nehme ich nicht an. Er hat gesagt, ja, aber die Zeichen, ich habe gesagt, ja, aber die sind nicht für mich, ich lehne das ab, das nehme ich nicht an. Es wird kein Rheuma geben. Ja, woher wissen Sie das? Ja, ich weiß das, weil ich an Gott glaube und Gott lässt das nicht zu. Eiskalt so. 2 Wochen später zum Arzt gegangen, um meine Blutwerte zu sehen. Und da sagte mir Herr Katsura, Rheuma ist ausgeschlossen. Ich habe gesagt, danke, ich weiß. Hat meine Mutter, nein, ich weiß. Das ist ganz einfach. Es ist die Liebe Gottes, die das möglich macht. Und hier machen wir einen Unterschied. Wir machen einen Unterschied mit unserem Leben. Wir machen einen Unterschied mit unserem Verhalten. Wir machen einen Unterschied, wenn wir wissen, dass das Böse kein Anrecht hat an uns. Wir machen einen Unterschied, wenn die Welt um uns irgendwie auseinanderfällt und wir bleiben noch stehend. Wenn die Nachbarschaft am irgendwo jammern und heulen ist, weil Wasserverseuchung gibt und wir sagen, Herr, wir preisen dich, dass unser Wasser halt so sauber ist, komm und trink bei uns. Oh, Halleluja. Oh, ist schwer zu glauben. Okay, noch ein paar Zeugnisse. Das ist ein Unterschied, das wir machen. Ein Unterschied, das wir machen, ist nicht, dass wir laut beten und laut schreien. Ein Unterschied, den wir machen, ist nicht, dass wir Hände heben beim Lobpreis. Und ich sage dir, die Leute in dieser Gemeinde, ja, mag sein, dass die Mann einen Unterschied sehen müssen bei dir, okay. Aber der wahre Unterschied, den wir zeigen wollen, wenn wir on fire sind, wenn wir für Jesus brennen, ist da, wo die Leute nicht wissen, wer wir sind und was wir sind. Die sollen das sehen an uns. Und das ist ein Grundstein für den Seminar morgen. Wir wollen kraftvoll leben. Ich werde nur Basics geben. Ich werde nur Grundlagen geben. Die sind so wichtig. Und ohne diese Grundlagen, die man dieses Wochenende lernen werden, kann man nicht weiter wachsen. Die sind sowas von entscheidend. Ich bringe euch nichts Neues bei. Nee, das bilde ich mir nicht ein. Aber ich bringe euch zurück zu den Wurzeln, dass man nachdenklich wird und mit Gottes Hilfe zündet das wieder mal ein Feuer in dein Herz, weil Gott dich ruft. Und Gott will dich dort haben, wo er dich berufen hat zu sein. Gott will dich dort sehen und dort gebrauchen, wo er dich berufen hat, dass er dich gebrauchen möchte, wo er dich massiv und stark und reichlich gesegnet und berufen und erfüllt hat. Und der Teufel hat verfälscht in dein Leben, verstehst du? Der Teufel hat es gedreht, aber du bist berufen, einen Unterschied zu machen. Und das, was dir geraubt ist, das wird zurückerstattet werden. Ich rede gerade prophetisch zu ein paar Leuten im Raum. Gott gibt dir das zurück, was der Teufel dir geraubt hat, weil du bist nicht eine Raubhöhle, verstehst du? Du bist ein Kind, ein geliebter Kind Gottes. Vielleicht ein Amen. Das war ein geiler Moment für einen liturgischen Amen gerade. So ein Amen. Das wäre richtig, richtig schön. So. Wir sind on fire, wir brennen für Jesus, wenn die anderen das merken. Und hier fehlt mir nur einer, den ich gerne kurz seine Geschichte erzählen möchte. Lass uns kurz in die Bibel schauen. Apostelgeschichte 28, 1 bis 6. Als wir in Sicherheit waren, erfuhren wir, dass die Insel Malta heißt. Ihre Bewohner waren sehr freundlich. Sie zündeten ein Feuer an und nahmen uns bei sich auf. Denn es hatte zu regnen begonnen und es war sehr kalt. Paulus sammelte trockenes Reisig und warf es aufs Feuer. Von der Hitze aufgescheucht fuhr da eine Schlange heraus und biss sich an seiner Hand fest. Die Inselbewohner sahen die Schlange an seiner Hand und riefen entsetzt, »Das muss ein Mörder sein! Er ist dem Meer entkommen!« Und nun trifft ihn hier die Rache der Götter. Aber Paulus schleuderte das Tier ins Feuer, ohne dass ihm etwas geschehen wäre. Gespannt warteten die Leute darauf, dass sein Arm schwillen oder Paulus plötzlich tot umfallen würde. Doch als sie auch nach langer Zeit nichts Ungewöhnliches beobachten konnten, änderten sie ihre Meinung. Jetzt sagten sie, er muss ein Gott sein. Ich weiß es nicht, ob ihr gleich gecheckt, worum es hier geht, aber lasst uns das noch einmal auseinander pflücken. Hier sehen wir was ganz Gewaltiges. Paulus erlebt hier zwei Katastrophen, aber sowas von. Zum einen erlebt er einen Schiffbruch. Der Apostel, der berufen, den Drittel des Neuen Testamentes geschrieben hat. Oh, wie viel Elend, Peitschungen, Schiffbrüche, Steinigungen, was auch immer er erlebt hat. Das ist doch katastrophal. Ein Schiffbruch erlebt er, eigentlich sollte er getötet werden, aber der Hauptmann am Schiff liebte ihn so sehr. Und der entschied, komm, wir schmeißen die, um den Paulus zu retten noch dazu. Und die schwimmen irgendwo, die Wellen schmeißen sie und die landen auf dieser Insel Malta. Die Bewohner sind sehr freundlich, davon dürfen wir gerne lernen. Und danke für eure freundliche Willkommen heißen hier. Die Bewohner waren extrem freundlich. Die nehmen diese Flüchtlinge auf, nennen wir sie mal so. Nach dem Schiffbruchkatastrophe, die schwimmen raus, alles okay. Und es war kalt, es hat begonnen zu regnen. Die Bewohner, Barbaren, ganz tolle Leute, machen Feuer. Ja klar, es soll ja warm werden. Die wollen nicht, dass die nasse Leute frieren. So. Sie machen Feuer. Bruder Paulus kann nicht irgendwann mal genießen, dass er zu Gast ist. Er muss ja mitwirken. Es liegt in ihm. Er packt Holz, schmeißt in Feuer und dann kommt die zweite Katastrophe. Eine Schlange kommt raus und beißt ihm in der Hand. Als ob der Schiffbruch nicht genügt hätte, kommt noch eine Schlange und beißt ihm in der Hand. Kennst du diese Situation, wo du jahrelang in der Gemeinde deine Zehnte treu gegeben hast, jeden Gottesdienst dabei warst, jeden Hauskreis hast du nie gefehlt? Kennst du diese Zeiten, wo du gerade der armen, was weiß ich, Obdachlose bei dir 3 Monate aufgenommen hast, in dem Keller oder am Dachboden, wo auch immer, hast du ihm ein Zimmer und Wärme gegeben und gleich, wo du da fertig warst mit diesem Dienst, so eine Krebsdiagnose kam, dein Kind wurde verletzt, deine Mama ist krank geworden, dein Papa ist gestorben, die Katastrophen kamen von überall, wo du sie nicht nur haben wolltest. Und dann fragen wir uns sowas wie, das ist nicht fair von Gott, oder? Ich habe vor 3 Jahren eine Krise gehabt in meiner Gemeinde in Ulm. Und ich wollte die Gemeinde verlassen. Ich habe keinen Bock mehr gehabt auf die Gemeinde. Und die Krise war so heftig in unser Ältestenteam. Die Gemeinde wusste überhaupt nichts davon. Das war in der Ältestenkreis. 8 Monate lang, jede Woche eine Katastrophe heftiger als die andere. Ein Fall schlimmer als der andere. Ich war mit meinen Nerven fertig am Ende. Ich habe eine Situation erreicht, dass ich nicht mehr zum Ältestenteamsitzung gehen wollte, weil ich wusste, ich gehe deprimierter nach Hause, als gegangen bin. Ich wollte nicht mehr zum Gottesdienst gehen. Die Leute, wie gesagt, die wussten nichts davon, aber sie hatten diese hochheilige Erwartung an mich, wenn der Mann vorne steht, es läuft was. Und ich wusste, diese Erwartung muss ich füllen, weil ich auf die Bibelschule gelernt habe, dass die Gemeinde nicht kommt, um meinen Frust abzubekommen. Und ich wusste, ich muss powern. Ich war innerlich ziemlich tot, fertig, am Boden zerstört, richtig down, richtig tief, richtig kaputt. Aber die Gemeinde kommt nicht, um mein Kaputtsein zu nehmen, sondern Gottes Kraft. Und ich habe versucht, jeden Sonntag, 8 Monate lang, jeden Sonntag, irgendwo von überall meine Kraft zusammenzukratzen, mein Inneres zusammen aufzupuschen und in die Gemeinde irgendwie zu predigen. Gut, die Leute, die mich etwas näher kennen, haben gesagt, hey Timmy, bei dir stimmt irgendwas, nein, alles okay. Ich bin keiner, der so, wie man schon auf Deutsch sagt, so ein Seelenstriptease macht. Das Wort habe ich auch in Deutschland gelernt. Das gibt es nicht in Israel. Solche Worte nehmen wir nicht in den Mund. Auch Scheiß und Geil. Scheiße und Geil, das habe ich auch eher gelernt. So was sagt kein Pastor in Israel. Ist das nicht geil? Ich finde es schön. Total geil, also finde ich richtig gut. Und das wusste ich alles, das wollte ich alles nicht. Und irgendwann mal, ich sage euch eins, wenn ich mal deprimiert bin, ich mache eins. Ich lege ein CD von meiner Predigtin und höre meine eigene Predigtin zu, da bin ich wieder auferbaut. Ohne Scherz, das ist kein Scherz. In dieser Zeit habe ich Gott nicht verstanden, in dieser Zeit habe ich Gott sogar gehasst, in dieser Zeit wollte ich Gott nicht ehren und nicht loben und nicht preisen. Ich hatte keinen Bock auf ihn, ehrlich gesagt, gehabt. Wenn ich ihn im 16 hatte, hatte ich ihm auch voll geschossen und ihm durchlöchert mit Patronen, weil ich richtig, richtig tief verletzt war. Und dann irgendwann mal Anfang der Heilung saß ich so mit meiner Frau und in der Regel reden wir Deutsch miteinander. Und ich weiß es nicht, so eine englische Salbung kam auf meine Frau, warum weiß ich auch nicht. Und ich sitze da zum Essen mit ihr zusammen um den Tisch und dann sagt sie mir, hey, hör auf zu jammern. Das war auf Deutsch. Und dann kommt Englisch. Er sagt mir, Timmy, guck mal an. Church life. Love it or leave it. Gemeindeleben, liebe es oder lass es liegen. Ich habe so in ihre Augen geschaut. Ich dachte, Alter, woher hat sie den Satz? Der ist richtig cool. Ich habe so in den Augen geschaut Ich habe angefangen zu heulen, weil ich wusste wieder in Sekundentakt, wozu Gott mich berufen hat. Und unter Tränen habe ich gesagt, I love it. I love it. Ich habe versucht, Gemeinde zu hassen. Ich habe versucht, sogar ich habe nach anderen Ausbildungen geschaut. Ich wollte komplett von der ganzen Spielgemeinde aus. Nein, ich kann nicht anderes. Ich bin ein Gottesjunkie. Ich bekomme meinen Schuss von oben und das ist gut so. Aber war das fair von Gott? Du gibst alles, du tust alles und dann, Schaka, gibt er dir eine. Und dann kommt diese ganz, ganz heilige Frage. Warum lässt Gott das zu? Ich kann euch nur eins sagen, weil er uns on fire sehen will. Nach diesem Satz von meiner Frau habe ich eine Entscheidung getroffen. Nein, ich habe nicht danach gefühlt. Ich wollte Gott loben und preisen. Ich wollte ihn immer noch töten am besten, dass er aufhört, mich so zu ärgern. Aber ich habe eine Entscheidung getroffen. Gott, du bist gut zu mir, auch wenn ich das nicht fühle. Und ich habe in dieser Gemeinde in Ulm das wichtigste Gebot für Christen erfüllt. Nämlich, jeden Christ ein Gitarrist. Ich habe gelernt, Gitarre zu spielen. Und ich habe in dieser Zeit meine Gitarre auf dem Schoß genommen in mein Büro. Und ich fange an, in meinem Schmerz und in der Zeit, wo ich Gottes Herrlichkeit und Gottes Ehre nicht gefühlt habe, ihm zu ehren. Sowas wie, großer, herrlicher Gott, immer mehr von dir, so groß. Diese Pfingstjubel, das kennt ihr alles nicht mehr. Das so in diese rote Bücher, die Lieder kann man nicht mal auf die schwarze Klaviertasten mehr spielen, die sind nicht mehr in, ja. Aber diese Lieder, die von Gottes Herrlichkeit und Größe bezeugen, die habe ich angefangen zu spielen, jeden Tag, stundenlang. Vor kurzem habe ich eine Connect Group, also einen Hauskreis geleitet zum Thema der Power of Healing, die Kraft der Heilung. Und ich habe wieder mal Zeit gehabt, meine Gitarre auszupacken und ich habe wieder mal diese Spuren auf meine Gitarre entdeckt von Tränen und von Rotz und von alles. Nee, Rotz nicht, aber Tränen. Die sind immer noch auf meine Gitarre zu sehen. Und ich wollte sie nicht wegwischen. Und bis heute, ich will sie nicht wegwischen, weil das ein Zeichen, Gott hat mein Herz geheilt. Als ich anfing in dieser Krise, Gott zu ehren, Gott zu loben, Gott zu preisen, kam die Herrlichkeit Gottes in mein Büro zu Hause. Und die ganze Atmosphäre war geändert. Die ganze Atmosphäre, das war so wie ein 1000 Volt Heiliger Geist im Raum. Am besten, wenn du gesündigt hast, gar nicht reingehen, weil wirst du tot gefallen. Ich bin Israeli, das ist ein rabbinischer Gedanke, okay? Komm am besten nicht rein, das war viel zu stark. Aber da hat Gott mein Herz erwischt. Und ich habe gelernt, mit Krisen und Katastrophen, wenn sie kommen, sollen sie kommen, sie kriegen sie mich nicht runter. Sie konnten mich ekeln, sie konnten mich zum Kotzen bringen, aber ich werde sie besiegen und ich werde sie vernichten, weil der Gott in meinem Leben gibt mir diese Kraft, einfach zu sagen, hey Teufel, nicht mit mir dieses Spielchen, verschwinde von hier, Gott, du heilst mein Herz und meine Gedanken. Das sind Prozesse, das sind Zeiten, das sind vielleicht schlaflose Nächte, das kostet uns Mühe, ja, das kostet uns was, das kostet uns, die Gitarre auf dem Schoß zu nehmen und großer, herrlicher Gott zu singen, wo wir seine Herrlichkeit überhaupt nicht spüren. Aber gerade dann, wenn der Lobpreis zu Gott hochsteigt, kommt die Herrlichkeit runter und wir werden in seiner Herrlichkeit verändert. So machen wir einen Unterschied, Freunde. So machen wir einen Unterschied. Und das ist das, was Paulus in diese Runde gezeigt hat. Lass uns noch einmal kurz schauen. Paulus wurde als Mörder bezeichnet, als die zweite Katastrophe kam. Die Bewohner von Malta schauen ihm an und die Schlange beißt ihm und sagen, hey, das soll ein Mörder sein. Er hat die Katastrophe von Meer überstanden. Er hat die Katastrophe des Schiffesbruches erlebt. Aber scheinbar ist er ein Mörder und ein Gottloser, einer, der den Götter so geärgert hat. Ja, so weit so, dass sogar jetzt der Tod muss ihm erwischen. Den Meer hat er überlebt, aber die Schlangenbiss, dass wir da nicht überleben. Warum die Katastrophe kam, was sahen die Menschen in dem und in dem Apostel Paulus? Er wurde als Mörder bezeichnet, als die Schlange ihm biss. Aber, jetzt kommt, aber als Gott, als ihn keine Katastrophe erschüttern konnte. Aha. Er wurde als Mörder bezeichnet, als die Schlange ihm biss. Aber als Gott, als ihm nichts passiert war. Meine Frage an dich, was sagen die Menschen in deinem Umfeld, wenn die dich in deinen Katastrophen sehen? Was nennen sie dich? Gott oder Mörder? Wir wollen alle für Jesus brennend sein, nicht wahr? Wir wollen alle Jesus reflektieren. Wir wollen alle die Herrlichkeit. Wir wollen in Kraft leben. Da liegt die Kraft. Das ist Glaubenskraft. Gott zu ehren, wenn wir ihm nicht ehren wollen. Gott zu danken, für was, das wir nicht haben, als ob wir es gerne längst hätten. Zu sagen, danke Herr für Milch, wenn kein Milch im Kühlschrank gibt und kein Geld für Milch gibt. Hoso, was habe ich erlebt? Zu sagen, danke Herr für Milch, wenn Milch im Überfluss da ist, das ist keine Kunst, das kann jeder. Aber zu sagen, Herr, danke für Milch, wenn kein Milch am Tisch liegen kann, da ist Kraft des Glaubens. Da ist richtig, richtig, richtig Power. So was sagen, was sehen die Menschen, wenn es heikel wird? Lass mich dir noch einen Tipp geben. Du allein entscheidest, was die Menschen über dich sagen. Weißt du warum? Hier ist das Geheimnis dahinter. Deine Überzeugungen bestimmen dein Verhalten. Okay, fangen wir an, Geheimnisse zu verraten. Ich liebe es, Geheimnisse zu verraten. Psalm 23, was steht drin? Das reicht schon erstmal, das ist schon mal Stoff genug zum Reden, Stoff genug zum Inhalieren. Lass mich euch das kurz als Israeli das anderes beibringen. Wir haben uns daran gewöhnt zu sagen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Im Hebräischen steht Hashem Roi, die Name, also der Herr ist mein Hirte, Lo Echsar. Das heißt, Mangel ist ausgeschlossen. Jo. Vielleicht sagen wir das einmal alle zusammen. Der Herr ist mein Hirte, Mangel ist ausgeschlossen. Kann man das einmal zusammen sagen? 2, 3. Der Herr ist mein Hirte, Mangel ist ausgeschlossen. Danke, dass ihr alles freiwillig mitmacht. Finde ich ganz toll. Klasse, also ich bin sehr berührt gerade. Wenn das meine Überzeugung ist, dann wird meine Überzeugung mein Verhalten bestimmen. Wenn ich überzeugt bin, der Herr ist mein Hirte, dann werde ich wohl überzeugt sein, dass mein Hirte nicht in die Hülle führt, sondern zum frischen Wasser, zu dem frischen Auen, zu dem grünen Auen, zu dem frischen Wasser, dass er nicht zulässt, dass ein Wolf und ein Fuchs und ein Bär und ein Löwe mich schnappt. Wenn der Hirte bei mir ist, oh Halleluja, sein Stab ist lang genug und ist groß genug, um mich zu beschützen, um mich zu bewahren. Und ich werde mich nicht so verhalten, als ob der Löwe vor mir steht. Ich werde als Schaf der Löwe anbrüllen und dieser Löwe wird verschwinden. Nicht, weil er mich sieht, sondern weil die Hirte hinter mir steht und er sieht mein Hirte über mir, die groß und mächtig und herrlich genug, mich zu beschützen und mich zu bewahren. Halleluja. Oh, I love it. Puh. Dann kommen die Versorgungskatastrophen. Oh, davon habe ich genug erlebt. Der Herr ist mein Hirte, Mangel ist ausgeschlossen. Mein Vater hat ein Kinderheim gegründet gehabt. Ich weiß es nicht, ob der Name George Katsura jemanden hier was sagt, Haus der Liebe und des Friedens Rama Israel. Kennt jemand das? Okay, gerne, dann war mein Vater hier nicht. Das ist ein Kinderheim, das mein Vater im Glauben gegründet hat. Eine kleine Gemeinde mit 20 Leuten hat ein Projekt mit 2 Millionen US-Dollar auf die Beine gestellt. Von wo kam das Geld? Frag mich nicht. Ich sage dir Wunder über Wunder. Und wir hatten 30 Kinder, obdachlose Kinder, Kinder, die aus zerbrochenen Familien kamen, kaputte Familien und nochmal 10 Staff, 10 Mitarbeiter. Und wir haben Krieg in Israel. Und wenn es Krieg gibt, wird das Geld dort investiert und überall von allen Ämtern gespart und allen Ressourcen werden geschnitten, um in den Krieg zu finanzieren. Also unser Bürgermeister stand auch mal 3 Monate ohne Gehalt, ganz normal bei uns, nichts Ungewöhnliches. Und wir waren 3 Monate ohne finanzielle Versorgung und wir haben von allen Supermärkten im Dorf Geld, Essen genommen, weil sie meinen Vater kannten als Pastor im Dorf und haben gesagt, hey, nimm, was du willst und wenn du Geld hast, dann zahlst du. Und irgendwann mal häufen sich die Schulden, dass du nichts mehr nehmen kannst. Und die Köchin kommt zu meinem Vater und sagt, Pastor George, Kühlschränke sind leer, Rad, Vorratskammer ist leer. Wir haben die Kids heute Frühstück und Pausenbrot gegeben und wir haben nichts mehr zum Mittagessen. Und mein Vater guckt diese Frau ganz liebevoll und sagt, hey, du machst jetzt deine Pause und du kommst in der regulären Zeit und es wird Mittagessen geben. Ja, von wo dann? Mach dir keine Sorge, du kommst nur in der richtigen Zeit, es wird Essen geben. Genieß deine Pause. Die Frau geht und eine andere Frau erscheint, meine Mutter. Die sagt ihm, George, so hieß mein Vater. Wie kannst du die Frau sowas versprechen? Woher willst du jetzt Essen bringen? Mein Vater guckt meine Mutter liebevoll in die Augen zurück und sagt, hast du vergessen? Unser Gott lebt, er wird uns versorgen. Die sagt Amen und Halleluja, aber ich möchte jetzt was Praktisches. Mein Vater sagt, alles klar, praktisch, komm mit mir auf die Knie. Das ist praktisch. Vor meinen Augen fingen an, die zwei zu beten und vor Gott zu heulen und zu sagen, Herr, du öffnest den Himmel über uns und du lässt einen Korb voller Gnade auf uns fallen. Du versorgst uns heute, wir haben keine Ahnung wie. Die beide. Das ist praktisch. Das ist praktisch. Kurz vor knapp klingelt bei uns an der Haustür. Ein Mann aus der russischen Religion fragt mich nach meinem Vater, um das Ganze kurz zu machen. Ich hole meinen Vater raus. Und der sagt ihm, Pastor George, wir haben ein Problem, vielleicht kannst du uns helfen. Und mein Vater sagt, ja bitte, wir haben Hochzeit geplant mit 450 Leuten, wir haben schon alles gekocht für alle Gäste, gerade eben starb der Onkel von der Braut, wir müssen die ganze Hochzeit verschieben, wir wollen das Essen nicht schmeißen, könnt ihr das haben, könnt ihr das gebrauchen? Dürfen wir so ganz schüchtern, dürfen wir das euch bringen? Und du kannst dir vorstellen, Essen von 450 Leuten für 40 Leute, wie lange das gereicht hat. Oh Halleluja, mehr als genug und das war nicht das erste Mal, da kam die Frau. Und er geht in die Küche runter und sieht Töpfe über Töpfe auf der Arbeitsplatte gelagert. Und er sagt, Pastor George, was hast du gemacht? Ich habe nur gebetet, er hat es gegeben. Das ist unser Gott. So, wovon bist du überzeugt, wenn du on fire sein möchtest? Woran merken die Menschen, dass du on fire bist? Deine Überzeugungen bestimmen dein Verhalten. Du kannst dein Glauben nicht leben, wenn du nicht von deinem Glauben überzeugt bist. Du kannst nicht deine Gitarre auf dem Schoß nehmen und singen, großer, herrlicher Gott, in deine Krise, wenn du das in dir irgendwie im Backstage-Bereich, auch wenn du es nicht fühlst, bekennen kannst. Hey, lass mich dir was sagen. Gott hat mit Gefühlen so gut wie nichts zu tun. Ich fühle Gott nicht immer, ich fühle seine Gegenwart nicht immer, ich fühle seine Präsenz nicht immer. Auch wenn ich in Bett gehe, fühle ich ihn nicht immer. Ich habe auch keine 10 Engel, die um mein Bett herumfliegen und singen, Holy, Holy, Timmy One. Nein, das habe ich alles nicht. Ich fühle ihn nicht immer. Ich fühle ihn nicht überall. Aber, ich liebe die deutsche Sprache, das ist eine Aber-Sprache. Tak, 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 aber. Aber, ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass mit jedem Herzschlag und mit jedem Atemzug, den ich nehme, dass Gott bei mir ist, ob ich das will oder nicht. Er ist da, seine Gegenwart ist da, unabhängig von mir, unabhängig von meiner Situation und übrigens unabhängig von meiner und von deiner Treue. Ich habe gerade ein Amen gerne gehabt. Amen. Ja. Wisst ihr wieso? Ganz einfach. Es ist nicht unsere Treue, es ist seine Treue. Es ist nicht unser Opfer, es ist sein Opfer. Es ist nicht unser Tun, es ist, was er bereits längst vollbracht hat. Es ist nicht unsere Bereitschaft, er hat sie schon gegeben. Freunde, kapier mal, bei Gott geht es nicht um dich und um mich, es geht um ihn. Er hat schon uns erlöst. Er hat schon uns geliebt, als wir Sünder waren und kreuzigte seinen Sohn für uns. Er hat schon vollbracht, als wir es nicht verdient haben. Freunde, wir müssen nur leben für ihn. Ihm lieben vom Herzen und überzeugt sein von seiner Gnade und seiner Güte über unser Leben. Halleluja. Lass mich dir noch ein Geheimnis verraten. Ohne Engpässe wird es schwierig, die Herrlichkeit Gottes zu erleben. Wie willst du Gott als der Heiler erleben, wenn dein Herz nicht mal einmal zerbrochen war? Wünsche ich dir nicht, aber kann mal passieren. Wie willst du lernen, Gott zu lieben in der Tiefe, wenn du nie in der Tiefe warst? Ich kenne keinen Pastor und keinen Mensch, normaler christlicher Mensch, der nur auf Höhen fliegt. da läuft was schief. Da muss man Doping-Test machen. Schick mal den Typ von dem ARD oder wer auch immer der heißt, nach Doping zu untersuchen. Freunde, lies mal die Biografien von allen großen und herrlichen Männern Gottes, von Joyce Meyer bis Reinhard Bonnke, Benny Hinn und Ähnliches. Lies mal ihre Biografien. Ihr werdet sehen, in welche Tiefen sie versteckt waren, in welche Zerbrochenheit sie gelebt haben, in welchen Tälern sie gelaufen sind, bis sie dort gekommen sind, wo sie heute stehen. Zum Leben brauchen wir ein dickes Sparbuch, Haus, Auto, was auch immer. Jesus sagt, wenn ihr leben wollt, müsst ihr sterben. Ein ganz anderer Maßstab zum Leben. Wer sein Leben gewinnen will, soll sein Leben verlieren. Wer Erster sein möchte, soll nicht brüsten und ich bin hier der Schönste und der Beste. Nein, der muss Diener aller sein, der soll sich zurückstecken. So kommen wir, um zu leben in Kraft. Wenn wir diese einfachen Prinzipien des Wortes Gottes kapiert haben. Simpel im Prinzip. Wir müssen uns nicht erhöhen, um in Kraft zu leben. Wir müssen uns tiefer machen und er erhöht uns. Das sind Geheimnisse. Ohne Engpässe, Freunde, kann man die Herrlichkeit nicht sehen. Und jetzt lass mich das kurz zusammenfassen mit den folgenden zwei Sätzen. Gott beschützt dich nicht vor der Krise, sondern in der Krise. Auf diese Story von Paulus bezogen, lass mich das so mal sagen, nicht vor dem Schlangenbiss, sondern von dem tödlichen Gift. Nicht vom Biss. Die Schlange beißt. Die Schlange beängstigt. Dieser brüllende Löwe läuft umher und brüllt. Er ist eigentlich kein Löwe, er ist wie ein brüllender Löwe. Er versucht nur zu imitieren. Er versucht nur zu schreien in dein Gesicht, dass du ja die Hose voll hast. Aber wir Deutschen haben doch Klos, wir müssen nicht die Hose voll kriegen, oder? Ja. Siehst du, ich bin schon integriert. Voll. Er brüllt, um zu beängstigen. Aber du weißt, der Herr ist dein Hirte. Mangel ist in dein Leben ausgeschlossen. Nein, nicht die Krise ist ausgeschlossen, aber der Mangel. Die Schlange wird beißen. Dieser Lügner wird brüllen wie ein Löwe. Er wird dich beängstigen wollen. Und vielleicht musst du mal zittern. Ja, vielleicht musst du mal kämpfen. Und unser Leben ist ein Kampf, das sagt auch die Bibel. Ein geistlicher Kampf kämpfen wir in unserem Leben. Keiner hat uns versprochen, dass das christliche Leben nur auf Höhen ist. Keiner hat uns versprochen, dass wir von Katastrophen geschont sind. Aber einer hat uns versprochen, sollten wir im Tal des Totenschattens laufen. Oh, Halleluja. Wer ist bei uns? Er ist. Oh, Halleluja. Katastrophal, wie wunderschön Gott ist. Einfach katastrophal. Dieser Gott ist katastrophal gut. Laufst du in diesem Tal des Toten, er ist bei dir. Das ist Überzeugung. Das bestimmt dein Verhalten in der Krise. Das ist das, was die Menschen über dich sagen lässt. Mörder oder Gott? Hey, ich sag dir was. Ich wohne in einem Rhein-Mittelhaus in Miete in Neu-Ulm in Bayern. Also, wenn ich im Fitnessstudio gehe, sage ich auch Servus. Sehr wichtig für die Bayer, Servus zu sagen und Servus sagen zu können. Ihr seid auch kein Bayer, kein Schwaben. Was seid ihr dann? Ah, Deutsche, okay, alles klar. Und in diesem katholischen Bayern haben wir ein Haus erwischt, wo nur um uns links und rechts und ums herum einfach Rentner wohnen. Sie haben diese Häuser alle gekauft, so in etwa zusammen von ungefähr 25 Jahren. Und sie haben es geschafft, gute Freunde, gute Feinde, wieder gute Freunde und wieder gute Feinde zu werden, wie auch immer. Und wir sind so wie die Friedensstifter mittendrin. Ich liebe das. Die sind hochbayerisch, das heißt hochkatholisch. Die einzig wahre katholische Kirche. Und ich habe nie die Absicht gehabt, meine Nachbarn zu evangelisieren, weil so verliere ich sie nur. Da bin ich sehr schlicht dabei. Aber sie kommen öfters zu uns. Weißt du, Rentner haben Zeit und Geld. Sie haben Zeit für Kaffee und Kuchen. Sie lieben Kaffee und Kuchen. Stimmt, seid ihr Rentner schon? Kaffee und Kuchen sind doch super, oder? Siehst du, weiß ich doch. Also. Und wir laden sie immer wieder ein, um Gemeinschaft mit ihnen zu haben, um mit ihnen zu reden. Und immer wieder kommt diese Türchen, wo ich mein evangelistisches Herz aufmache. Immer wieder kommt ein Thema, irgendeine Frage, ach ja, die Bibel sagt, und dann fange ich schon an zu reden. Und sie hören gerne zu. Jetzt das Coole ist, die kommen zu uns und du weißt, Alter hat ja auch sein Recht. Im Alltag quietscht man ein bisschen, muss man einölen. Die kommen mal mit Herzschmerzen, mit was weiß ich wo Schmerzen und ich habe keine Mühe. Hey, pass auf, ich glaube, dass Gott heilen kann. Darf ich kurz für dich beten? Eiskalt bei uns beim Kaffee und Kuchen. Simpel. Muss man keinen Gottesdienst vorhaben. Übrigens, ich brauche auch kein 5-Halleluja-Lieder, um zu beten. Wieso? Mein Gott ist mein Gott immer und überall. Amen. Sehr gut. Danke, dass ihr das auch glaubt. Ich lege Hand auf sie, ich bete für sie und Gott spielt mit und sie werden geheilt. Und das wiederholt sich, das frischt sich rum. Lustig ist, ich durfte schon mit einer auf die Straße neben mein Auto parken. Ich parke und sie kommt so rennend wie eine Ente, auf die Frau. Ach ja, Timmy, hi, wie geht's dir? Und mal ein paar Küsschen auf die Backe. Ja, mir geht's gut, Inge, und wie geht's dir? Ach ja, das Rückenschmerzen und so. Inge, soll mal beten? Ja, gerne. Okay, du warst katholisch auf die Straße. Ich habe gesagt, pass auf, ich mache es total unauffällig. Gib mir mal kurz deine Hand. Alles okay, Jesus, in deinem Namen, dein Rücken soll geheilt werden. Amen. Jetzt, da kann. Der Schmerz ist weg. So weit so. Ich habe einen Titel von meinen Nachbarn bekommen. Und das in Bayern, im hochkatholischen Burg. Ohne Scherz, das ist wirklich kein Scherz. Komm in meine Nachbarschaft und frag, wo wohnt der Mann mit dem Draht nach oben? Alle zeigen dir mein Haus. Sie nennen mich den Mann mit dem Draht nach oben. Das hat Vor- und Nachteile. Wenn einmal 3 Tage schlechtes Wetter gibt, hey, du mit dem Draht nach oben, red mal mit deinem Gott, vielleicht kann er was ändern. Sag, nein, ich habe es jetzt bestellt, ich brauche Abkühlung. Ja, irgendwann muss man immer Auswege finden. Ihr wisst schon. Aber das macht den Unterschied. Meine Überzeugung bestimmt mein Verhalten. Meine Überzeugung stimmt mein Alltag. Und ich bin on fire. Mein Herz brennt für Jesus, weil die anderen es merken, wenn die anderen sagen, Mensch, du bist anderes. Deswegen möchte ich dich gerne einladen, dass du dein Herz aufmachst heute Abend und dass du einmal dir überlegst, zeige ich einen Unterschied in meinem Umfeld oder nicht? Lebe ich in die Kraft Gottes oder nicht? Was bestimmt mein Verhalten überhaupt? Wie verhalte ich mich in der Krise?
EFG in Miltenberg. Kirche ist Bewegung.